Exits.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört die Reihe Investments und Exits. Ihr kennt das Format mittlerweile natürlich. Wir sprechen hier jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und analysieren, ja, ich würde mal sagen, spannende Finanzierungsrunden, relevante Finanzierungsrunden oder auch Exits, über die man Bescheid wissen sollte. Und heute begrüße ich Martin Janicki, den Partner von Cavalry Ventures hier aus Berlin. Und wir haben über ein cooles Unternehmen aus London gesprochen. Deswegen auch die Musik gerade. Auflösung kommt gleich. Martin war aber auch gerade auf der Slush Conference in Helsinki und wird darüber ein paar Sätze verlieren. Und wir haben zum Schluss nochmal so ein bisschen über Teamzusammensetzungen gesprochen. Ob man eigentlich als Solo-Founder heute genauso gut dran sein kann wie als Team, wenn man bei VCs vorspricht. Ja, also ihr seht schon, steckt wieder viel drin. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt Martin Janicki von Cavalry Ventures.
Werbung. Hi, ich bin Moritz, Marketing- und Growth Manager bei Startup Insider. Seit unserer Gründung vor nur wenigen Jahren hat sich Startup Insider blitzschnell zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Startup-Landschaft entwickelt. Mit unseren verschiedenen Kanälen, darunter unserem Podcast, unseren Newslettern sowie unserer großen Startup-Plattform, ziehen wir alle relevanten Akteure des Startup-Ökosystems an. Vom Who's Who der deutschsprachigen Investorenszene über aufstrebende Gründer, Scale-Ups bis hin zu Startup- und Tech-Enthusiasten. Für unsere Partner sind unsere Kanäle daher die perfekte Möglichkeit, sich dauerhaft und zu einem attraktiven Preis dieser Zielgruppe zu präsentieren und so ihre strategischen Ziele zu erreichen. Um mehr über potenzielle Werbemöglichkeiten bei uns zu erfahren, kannst du jetzt unser Media Kit anfordern und zwar unter startupinsider.de/mediakit. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Cool. Ja, Martin Janicki ist wieder hier von Cavalry Ventures. Hallo Martin.
Hi Jan, freut mich zu Gast zu sein.
Ja, wir gehen heute surfen, ne? Also das ist schon mal sehr, sehr cool, muss ich sagen. Aber erstmal schön, dass du zurück bist von der Slush, ne? Du warst in Helsinki.
Ja, genau. Die Slush ist, glaube ich, einer der Must-Attend-Events im jährlichen Kalender. Ich glaube, sehr viele VCs sind da grundsätzlich, glaube ich, ein Event-Format, was ich wärmstens empfehlen kann. Macht sehr viel Spaß und wenn man dann auf den typischen Freitagnachmittagsflieger zurücksitzt nach Berlin oder nach München, fühlt sich das dann auch an wie eine Klassenfahrt, wo alle im Bus sitzen.
Und du bist aber ohne Corona zurückgekommen, hoffe ich.
Ich bin ohne Corona wiedergekommen. Letzter Test war heute Vormittag.
Cool. Und sag mal, für wen, also wenn jetzt irgendwie Gründerinnen und Gründer zuhören, wer sollte da unbedingt dabei sein? Für wen lohnt sich das und für wen vielleicht auch nicht?
Ich glaube, es ist eine tolle Möglichkeit, einfach mit vielen Leuten dort in Kontakt zu treten, sei es andere Gründer, Unicorn-Founder, also da sitzt halt an einem Kaffee der Nick von Revolut und man kann den dann halt anquatschen, wenn man ein bisschen Glück hat. Ja. Ich glaube, auch die ganzen großen Fonds kommen dann nicht mit einer oder zwei Personen, sondern oft mit irgendwie einem Investment-Fee von 3, 4, 5 Personen. Und das ist einfach eine tolle Möglichkeit, sich mit relativ hochkarätigen Menschen auszutauschen. Es ist eine große Messe, es ist keine riesige Messe. Und darüber hinaus viele Saunagänge, viele ausgelassenes Feiern und einfach gute Stimmung. Es ist dort ja relativ dunkel und kalt. Und
der klingt super. Ich bin gespannt, was in Berlin jetzt demnächst passiert. Ne? Also die Noah-Konferenz hat jetzt irgendwie länger nicht mehr stattgefunden. Mal gucken, was sich da tut. Und es wurde ja auch gerade announced, dass die South by Southwest, zumindest das Team dahinter, dass die mit Axel Springer und der Berliner Wirtschaftsförderung zusammen hier irgendwas Größeres in Berlin planen, irgendeine Art Festival. Ich glaube ab 2023 schon. Also das wird auch spannend, aber Slush und wahrscheinlich auch Web Summit, ne, sind so wahrscheinlich momentan die beiden Kalendereinträge, da kommt man nicht drum rum als VC, ne?
Genau. Wobei die Konzepte relativ anders sind. Also die Web Summit scheint deutlich mehr in die Breite zu gehen von der Größe. Ich war selber nicht da, wir teilen uns das im Team auf. Slush ist ein bisschen konzentrierter.
Und da habe ich gesagt, wir gehen surfen und zwar nicht wegen der eigentlichen Tätigkeit, sondern weil wir nach London gehen und da ein Unternehmen, das heißt, ich glaube, es heißt Surfboard, ne?
Ja, genau.
Cooles Thema, bin gespannt, was du darüber denkst, ja?
Genau, also wie du meintest, ich wollte heute kurz über das Thema Surfboard sprechen, ist ein Londoner B2B-SaaS-Unternehmen, das gerade eine knapp 5 Millionen große Seed-Finanzierungsrunde bekannt gegeben hat. Diese Finanzierungsrunde wurde angeführt von Speed Invest. Darüber hinaus haben da auch viele Angels dran teilgenommen, wie auch Fly Ventures und Seedcamp. Das Unternehmen wurde letztes Jahr gegründet. Was macht das Unternehmen? Surfboard bietet eine Software an, die es den Kunden, also B2B-Kunden erlaubt, ihre Customer Support Teams besser zu managen. Ein klassisches Beispiel ist der Betrieb einer Kundenhotline. Hier ist insbesondere die Prognose von Stoßzeiten und die entsprechende Schichtplanung eine große Herausforderung. Und Surfboard hilft dabei, besonders hohes Aufkommen zu prognostizieren und entsprechende Kapazitäten vorzeitig einzuplanen, sodass diese dann eben rechtzeitig sich in den entsprechenden Schichtplänen widerspiegeln, sodass jeder weiß, wann er zu arbeiten hat und auch entsprechende Kapazitäten da sind. Und unterm Strich soll es dafür sorgen, dass es ja mit, sage ich mal, weniger Stress und weniger Aufwand am Ende zu einem Ergebnis führt, wo einerseits der Kundensupport auf einem höheren Level agiert, andererseits aber auch die Customer Support Agents eine deutlich angenehmere Erfahrung haben.
Ich finde ja bei Seed-Runden finde ich ja immer total spannend. Ich meine, jetzt muss ich dir deinen Job ja nicht erklären, aber ich finde es ja wirklich spannend und faszinierend, wenn man dann drüber nachdenkt, wie groß kann so ein Unternehmen werden. Und ich habe mich hier jetzt tatsächlich sehr schwer getan, weil ich den Markt zu wenig kenne und habe versucht mir zu überlegen, okay, an welcher Stelle kommen die rein? Wie können die quasi auch ihren ersten Kontakt dann irgendwie ihr Layer expandieren? Und wie groß ist eigentlich dieser Markt insgesamt? Hast du da eine Idee?
Ja, also ich glaube, Customer Success im weitesten Sinne, und da kann man sicherlich die Kreise unterschiedlich breit oder eng definieren, ist ein fast schon verblüffend riesiger Markt. Also wir sprechen hier von hohem zweistelligen Milliardenvolumen. Und wenn man mal schaut über die letzten 20 plus Jahre, gab es insbesondere im angelsächsischen Raum, aber auch im französischen Raum, einen sehr, sehr starken Trend in Richtung komplettem Outsourcing. Ja, da wurden zum Beispiel Anrufer weitergeleitet an Callcenter in Indien oder wenn aus Frankreich gerne nach Marokko. Und hier gab es auch einige relativ große Unternehmen, die hier gegründet wurden. Ich weiß, es gibt Webhelp, ist ein Unternehmen aus Frankreich, was PE-backed ist, seit vielen Jahren wirklich sehr gut EBITDA generiert. Also der Markt ist wirklich verblüffend groß. Ja. Was jetzt aber interessant ist, dass eben nach dieser sehr, sehr starken Rationalisierungs- und Cost-Cuttungswelle viele Unternehmen dann eigentlich dahin gekommen sind zu sagen, dass eigentlich die Qualität von Customer Success ein wirklich sehr wichtiges Asset für das eigene Unternehmen sein kann und dass man sich eben doch positiv differenzieren kann in der Kundenbindung und deutlich profitabler Kunden bedienen kann, wenn man ihnen tollen Service anbietet. Das heißt, es gab dann auch wiederum in den letzten Jahren einen relativ starken Push gegen das Outsourcing von einigen, sage ich mal, Unternehmen. Und dann obendrauf kam noch mit der Pandemie dazu, dass das heutzutage ein Job ist, der auch sehr gerne gemacht wird von zu Hause oder in einem hybriden Setup. Ja, ich glaube, das kann man sich sehr gut vorstellen, wenn man zum Beispiel ich habe mal einen Urlaub gebucht während der Pandemie bei der TUI. Ja, und da war ich auch am Telefon mit einer sehr netten Agentin, die aus ihrem Wohnzimmer mit mir telefoniert hat, und das hat wunderbar geklappt. Ja.
Glaube ich sofort.
Und eben tut sich in diesem Bereich sehr, sehr viel, und das eröffnet auch natürlich gleichzeitig Räume für neue Softwarelösungen, die das Ganze unterstützen, wie eben ein Surfboard.
Es ist halt auch ein wirklich toller Touchpoint, ne? Wenn du Kunden helfen kannst und Kunden danach zufrieden sind, beziehungsweise meistens kommen die Kunden ja mit einem Anliegen, wo sie vielleicht auch in der Laune sind, wo sie vielleicht eher kritisch sind oder sowas, ne, und Hilfe brauchen. Und das dann quasi in einen zufriedenen oder vielleicht sogar begeisterten Kunden zu konvertieren, das hat schon, glaube ich, hinterher auch langfristig für die Kundenbindung und die Treue zum Unternehmen einen großen Impact. Ich habe das bei mir quasi umgekehrt erlebt. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ich bin wirklich so seit 10 Jahren oder sowas treuer Nutzer von einem Unternehmen. Und da war der Kundensupport jetzt so schlecht, dass ich gedacht habe, jetzt stelle ich es doch nochmal auf den Prüfstand. Ne? Das ist also quasi der gegenteilige Effekt. Den hat man dann auch sehr schnell. Ne?
Genau, und ich glaube, das kann jeder Hörer für sich selber nachvollziehen. Man merkt sich eben die Supportqualität dann doch vielleicht mehr, als man das zugeben möchte. Mhm. Ja. Und das fängt schon bei so Dingen an, wie der Wartezeit, bis man überhaupt mit jemandem verbunden wird oder durch wie viele verschiedene, sag ich mal, automatisierte Menüs man sich wählen muss, bis man beim richtigen Agenten landet. Eben. Also das heißt, alles, was dazu beiträgt, dass man insgesamt eine bessere Erfahrung hat mit dem gleichen Ressourcenaufwand noch dazu, ist glaube ich, etwas, was direkt wertstiftend ist.
Sie haben jetzt hier bei Surfboard auf der Seite, schreiben Sie sehr schön irgendwie happy Teams führen zu happy Customers. Das ist ja immer eine Diskussion, die man führt, ne? Und ich glaube, du kriegst das gar nicht getrennt. Ich glaube, ein zufriedener Kunde ist natürlich das Resultat von einem zufriedenen Mitarbeiter, aber umgekehrt wahrscheinlich genauso, ne? Weil ich glaube, das ist eine Sache, die muss man wahrscheinlich einfach auf eine Waage legen, ne?
Genau, natürlich. Ich glaube, die große Kunst ist es dann immer, diesen Benefit auf irgendeine Art und Weise zu quantifizieren, sodass das potenziell einkaufende Unternehmen auch, sage ich mal, das Ganze nicht als eine esoterische Leistung wahrnimmt, sondern auch da ja quasi einen Business Case dahinter rechnen kann. Ich glaube, in dem Beispiel von Surfboard ist es relativ einfach, in die Schichtpläne zurückzugehen, durchschnittliche Wartezeiten zu haben. Also ich würde sagen, jeder potenzielle Kunde hat mit einem Setup aus Aircall plus Salesforce und noch ein paar anderen Tools relativ viele KPIs definiert, anhand derer messbar ist, dass dort ein deutlich besserer Job gemacht werden kann. Das heißt, happy Teams, better outcome, ja, das stimmt alles, aber ich glaube, hier findet der Sale nochmal auf harten KPIs statt und umso schöner, wenn sich beides miteinander verwandelt.
Und Salesforce und Aircall und so weiter, sie haben sehr viele Integrationen, habe ich gesehen. Ne? Das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch das wichtigste Argument noch, weil du halt sehr nahtlos dich da rein kannst. Und sie haben auch eine sehr gute UX, finde ich. Also das macht einen schönen Eindruck, sehr zugänglich.
Genau, ich glaube, insbesondere hier ist eine große Frage. Salesforce ist eine unglaublich kraftvolle Plattform, die sehr, sehr weit customizable ist. Also ich kann mir vorstellen, dass einen guten Teil der Funktionalitäten von einem Surfboard man in einem eigenen, wirklich sehr stark personalisierten Salesforce-Setup auch abdecken kann. Die Frage ist, inwiefern ist das eine Aushöhlung? Inwiefern gibt es überhaupt viele Kunden, die diese Konfiguration bedienen? Aber ja, ich glaube, hier bei diesen Schnittstellen, die man bedient, muss man immer schauen, dass man am Ende es schafft, nicht nur ein tolles Feature-Set für den Kunden anzubieten, aber auch es schafft, das Ganze so aufzusetzen, dass man am Ende die Lösung ist, die einen gewissen Wert stiftet für den Kunden, den man nicht so einfach wieder aus der eigenen Software rausziehen kann, indem man beispielsweise den Betreiber wechselt.
Und das bringt uns ja vielleicht nochmal kurz zu der Frage, ist das hinterher nur ein Feature? Das ist ja wahrscheinlich aus Investorensicht halt mega spannend, ne? Ist es nur ein Feature und gibt es vielleicht irgendeine Art von Plattformabhängigkeiten auch?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Plattformabhängigkeiten, solange ein Surfboard mit allen gängigen beispielsweise CRM-Systemen oder Ticketing-Systemen funktioniert, glaube ich, sehe ich hier keine starke Abhängigkeit.
Ja, nur weil du eben mehrfach Salesforce erwähnt hast, deswegen frage ich.
Genau,
ne?
Aber ja. Ich weiß es nicht. Wenn jemand von HubSpot auf Salesforce wechselt, ich glaube, Salesforce ist generell bei CRMs eher die Endstation. Ja. Aber gegebenenfalls ist es dann einfach nur noch eine zusätzliche Integration, die man bauen kann, die man bauen muss. Ja. Ob Surfboard am Ende ein Feature bleibt, ist die Frage. Ich glaube, man kann in dieses Tool noch deutlich mehr reindenken, wie zum Beispiel Transkription, Scoring. Wir hatten mal gesprochen über ein Unternehmen, das I2X heißt, aus Deutschland.
Ja, Michi Bremen.
Was eben sich auch in so einem ähnlichen Space bewegt. Also ich glaube, da wird es mittelfristig sicherlich auf der Feature-Seite Überlappung geben zwischen mehreren Playern. Und ich glaube, wer sich dann am besten durchsetzen kann in dieser Wertschöpfungskette, wird am Ende das Privileg haben, sich als Plattform durchzusetzen und nicht als einzelnes Feature.
Aber es ist wirklich spannend, dass du I2X ansprichst. An die habe ich nämlich auch gedacht im Vorfeld. Habe gedacht, naja, ob das nicht irgendwann mal so ein M&A-Case wird, wo jemand hingeht oder ein PE-Case, ne, wo jemand hingeht und sagt, ich baue mir hier ein schönes Bundle zusammen an Features, die eigentlich sie selbst zu bauen, wahrscheinlich für jedes Unternehmen von den einzelnen Playern unmöglich wäre, ne?
Genau, und das wird sich, glaube ich, langfristig zeigen. Ja. Ich glaube, auch wenn man sich so eine Wertschöpfungskette vorstellt und sich dann noch eine Version der Zukunft denkt, wo GTP3 mit den Analysemöglichkeiten relativ einfach verfügbar ist und man sich Transkription, Zusammenfassung und vielleicht auch Auswertung per API reinziehen kann, wirbelt das das Ganze nochmal einmal um. Also es ist eine interessante Position. Ich glaube, es ist ein verblüffend großer Markt mit relativ rudimentären Problemen, die, wenn man sie angeht, sehr schnell einen Business Case rechtfertigen. Und was man darauf aufbaut, ist, glaube ich, etwas, was wir mit Spannung beobachten können.
Super. Ja, und ich finde es toll, ist eine Gründerin, ne? Und dann habe ich aber gesehen, noch bei Crunchbase eine sehr, sehr große Runde, also eine 5-Millionen-Dollar-Runde, aber 37 Investoren im Cap Table. Das ist schon auch stolz, ne?
Ja, genau. Also ich kenne die Natasha persönlich noch von früher. Sie hat den etwas ungewöhnlichen Weg gewählt, und zwar war sie früher beim Londoner Fonds Piton Investor, ist dann rausgegangen in eine operative Rolle, wo sie unter anderem damit beschäftigt war, eben ein Customer Success Team zu leiten und zu optimieren von mehreren hundert Agents. Und aus dieser Erfahrung heraus oder aus der Frustration mit den marktverfügbaren Tools kam ihr die Idee, eben Surfboard zu gründen. Ja, aber aufgrund natürlich ihres Track Records und ihrer Erfahrung im VC hat sie super viele Kontakte zu Angels, zu Co-Investoren, zu Partnern von anderen Fonds, und sie genießt eigentlich insgesamt einen guten Ruf. Sie ist eine sehr angenehme Person, und wenn sie gründet, glaube ich, gab es dort wirklich viele, viele Personen, die sie unterstützen wollten. Und ich wünsche ihr auch persönlich nur das Beste.
Ja, cool. Ja, ich habe mir den Kreis der Angels angeguckt. Viele internationale, die kannte ich nicht, aber wen man so kennt, ist zum Beispiel Kai Hansen, ich glaube Lieferando, aber jetzt vor allem Rheingau Ventures. Dann Julius Köhler habe ich gesehen von Sender und Felix Jahn von McMakler. Also eine schöne Runde, finde ich, hat Spaß gemacht. Vielleicht nochmal kurz, wir haben ja noch gar nicht über euch gesprochen, Martin, sagt doch vielleicht noch ein paar Sätze zu euch und dann vielleicht damit verbunden. Hier ist ja FlyVC eingestiegen, die sind hier in MicroVC. Ist das für euch eigentlich dann schon so ein Dorn im Auge? Oder die sind eigentlich noch eine Runde, weil du sagst ja immer, ihr wollt eigentlich die Ersten im Cap-Table sein, ne? Aber so ein Micro-VC ist ja eigentlich nochmal eine Stufe davor, oder?
Genau, also ich glaube, also erst einmal, ich bin Partner bei Cabri Ventures, und wie du schon gerade meintest, wir sind gerne der erste VC im Cap-Table von Unternehmen, gelegentlich auch mal der zweite oder der dritte. Wir investieren eigentlich sehr viel auf einer ähnlichen Stufe, wie das beispielsweise auch ein Fly Ventures tut. Ja, für uns generell sind als Pauschalausrede, dass etwas zu früh ist, gilt das nicht, ja, weil wir investieren oft pre-Product. Nun haben wir aber einen etwas größeren Fonds aktuell, aus dem wir investieren, und es gibt uns auch die Flexibilität, gegebenenfalls zu warten und beispielsweise ja auch nach einem Fly Ventures zu investieren. Das verändert aber nicht unser Kerngeschäft. Wir sind, wie gesagt, nach wie vor sehr, sehr gerne die Ersten. Nur manchmal gibt es halt Fälle, wo man sagt, ach, wenn ich hier noch 12 Monate warten kann, dann ist es für uns immer noch eine Option, in der nächsten Runde einzusteigen. Und so würde ich das voneinander abgrenzen. Aber ich würde auf gar keinen Fall sagen, Fly investiert nur vor uns, sondern wir sind dort auf Augenhöhe unterwegs und haben gegebenenfalls ein bisschen mehr Flexibilität.
Ja, cool. Aber ich hatte Gabriel Matuschka hier mal zu Gast, und ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung. Ich glaube, das waren 20 Millionen Fonds, also dann deutlich kleiner als das. Vielleicht eher so wie ihr in den ganz frühen Tagen. Ne? Von daher dachte ich, ihr könnt euch da eigentlich ganz gut eher ergänzen. Dann vielleicht trotzdem nochmal, wer darf sich bei euch melden?
Ja, genau. Also wir investieren in Softwareunternehmen sehr gerne früh. Wie gesagt, teilweise Pre-Product, was natürlich auch heißt Pre-Revenue. Und wir suchen nach Gründerteams, die wirklich toll komplementär zusammenfassen und die versuchen, einen relevanten Markt auf links umzudrehen, gerne auf Basis eigener bisheriger Erfahrung. Ja, wir suchen immer nach einem, wir nennen es bei uns intern Unique Insight, wieso Dinge in Zukunft anders laufen sollten als bisher. Und immer wieder mal kommt ein Team vorbei, wo sich ganz tolle Gespräche ergeben und das dann zu einer langjährigen Partnerschaft zusammenwächst.
Dann jetzt schlage ich doch nochmal die Brücke hier zu Surfboard. Unique Insight, würde ich sagen, bringt die Gründerin mit, aber sie ist eine Solo-Gründerin. Ist das dann, weil du hast gerade von Teams gesprochen, ist das dann schwierig?
Ja, also ich glaube, die Natasha ist nicht ganz eine Solo-Gründerin.
Ach so, okay.
Ich weiß da ein bisschen mehr, aber wir haben in der Vergangenheit auch in Solo-Gründerinnen investiert. Es ist aber definitiv eine Ausnahme.
Cool. Das heißt, wer als Solo-Gründer oder Gründerin unterwegs ist, gerne mal links und rechts gucken, ob man vielleicht jemanden findet, der trotzdem noch passen könnte. Ja,
ja, ich glaube, das ist der erste Sale, den man macht. und wenn man es schafft, jemanden zu finden, der begeistert genug ist, um wirklich seine bisherigen Pläne vielleicht zu verwerfen und zusammen in ein Team einzugehen. Und wenn man auf der anderen Seite selbst eine Person findet, mit der man sich wohl genug fühlt, ihr einen sehr relevanten Teil des eigenen Eigenkapitals abzugeben, dann ist das schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass die Incentives von Anfang an richtig gesetzt sind und dass es schon mal zwei starke Believer gibt, was dann nochmal damit hilft, eine kritische Masse an mehr Believern anzuziehen. Ja, und typischerweise ist so eine gute Gründung immer wie so ein Urknall. Ja. Und entsprechend, glaube ich, ist so ein starker Kern aus wirklich mehr Gründern dort eine tolle Grundvoraussetzung. Also in den meisten Fällen sehen wir eigentlich Teams aus 2 bis 3 Gründern. Ich glaube, mal waren es bei uns auch mal 5, mal war es auch mal einer, aber meistens pendelt sich das bei 2 bis 3, manchmal 4 ein.
Super, Martin. Also viel, viel Wissen heute drin. Also apropos begeistert, ich bin auch begeistert. Hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen für den Moment?
Nein, ich glaube, ansonsten alle sollten sich warm einpacken. Es ist deutlich kühler geworden, erstaunlich kühl.
Ja, in Berlin zumindest. Ne? Ich glaube, der Rest von Deutschland, dem geht es doch gut.
Genau.
Ne? Ja.
Also wie gesagt, ich bin aus Helsinki, aus dem Flieger hier in Berlin ausgestiegen und gefühlt war das Wetter das gleiche, was ich nicht erwartet habe. Entsprechend packt euch warm ein, bleibt gesund für den Jahresendspurt.
Aber nach einem kalten Winter kommt ja dann meistens auch wirklich eine gute Zeit, ne, Martin? Also wir freuen uns, glaube ich, alle aufs nächste Jahr.
Ganz genau. Ja?
Cool. Ganz lieben Dank, hat Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
Super, Jan, vielen Dank. Bis dann.
Hi, hier ist Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Vielleicht hast du es ja schon gehört, aber seit kurzem ist die neueste Ausgabe unseres Investoren-Reports verfügbar. In dem Report stellen wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. Wie viele Deals wurden in 2022 und 2023 von VCs getätigt? Wie viele davon waren Erstinvestitionen? Und für welche Branchen begeistern sich VCs derzeit besonders? All das und vieles mehr erfährst du im Report. Also, wenn du ein Startup auf Investorensuche, ein Investor mit dem Wunsch, sich gegen seine Wettbewerber zu benchmarken oder einfach jemand bist, der den VC-Markt durchdringen möchte, dann lade dir den Report jetzt kostenlos herunter unter startupinsider.de/report.
Werbung.
Hi, hier ist Sarah von Startup Insider, wo ich unter anderem für neue Projekte verantwortlich bin. Bist du ein Startup und derzeit auf der Suche nach neuem Kapital? Dann solltest du dir unbedingt unseren neuen Investoren-Report anschauen. In dem Report präsentieren wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für jeden VC gibt es ein detailliertes Profil mit wichtigen Informationen. Zum Beispiel, in welche Branchen und Startup-Phasen er investiert, was ihm in einem Gründerteam besonders wichtig ist und vieles mehr. Alles, damit du Investoren gezielt ansprechen und für dich gewinnen kannst. Und das Beste, der Report ist 100% kostenlos. Wenn das interessant für dich ist, dann lade dir den Report jetzt herunter unter startupinsider.de/report.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, das war Martin Janicki von Cavalry Ventures und ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein richtig cooles Gespräch mal wieder. Macht mir immer großen Spaß mit Martin, steckt immer viel Wissen drin, auch links und rechts, glaube ich, von dem Hauptthema. Ja, und wenn euch gefällt, was wir hier so jeden Tag verzapfen, dann empfehlt uns doch bitte weiter. Vielleicht kennt ihr Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen und Kollegen oder ja Menschen aus eurem Umfeld, die vielleicht gründen möchten oder die sich für die Startup- oder VC-Szene interessieren. Ja, dann empfehlt ihr doch gerne diesen Podcast weiter. Vielleicht kennen sie uns noch nicht und sind dankbar dafür. So entstehen Freundschaften, Dankbarkeiten, Abhängigkeiten. Und ja, vor allem wir sind euch dafür dankbar. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Deswegen vielen Dank dafür und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.